Einen wunderschönen guten Nachmittag miteinander und ich finde es ein unglaubliches Vorrecht, dass wir heute diesen Tag so miteinander haben dürfen. Und was mir heute Morgen bei diesen beiden wunderbaren Vorträgen von Norbert und von Stefan so groß geworden ist, wie viel Luft da oben noch ist, bis wir dort sind, bis wir so sind, wie wir sein sollten. Und nun darf ich über den beschäftigten Mann sprechen. Und da unten sitzt mein Chef, der Jonathan. Und der Montag wird es zeigen. Was ich machen möchte, ich möchte keine Karrieretipps weitergeben und keine Managerweisheiten, sondern in der heutigen Zeit, die kulturell und ethisch so durcheinander ist, die Grundlagen der Arbeit aufzeigen, wieso wir arbeiten und vor allem wofür. Ich möchte zum Einstieg noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses wunderbare Vorrecht, als Männer dein Wort zu hören, diese praktischen Themen zu hören. Danke, was wir alles schon gehört haben. Und du mögest auch jetzt nach dem wunderbaren Mittagessen Gnade schenken, Aufmerksamkeit, Aufnahmefähigkeit, aber auch Gnade zum Reden, alles zur Ehre und Verherrlichung deines wunderbaren Namens. Amen. Amen. Wie definiert sich Leben, das Leben eines beschäftigten Mannes im 21. Jahrhundert? Der amerikanische Unternehmensberater John Maxwell hat das einmal wie folgt auf den Punkt gebracht. Als Gott den Hund schuf, sagte er, setz dich den ganzen Tag an die Tür deines Hauses und bell jeden an, der reinkommt oder vorbeigeht. Ich gebe dir eine Lebensdauer von 20 Jahren. Der Hund sagt, oh, das ist zu lange zu bellen. Gib mir 10 Jahre und ich gebe dir die 10 Jahre zurück. Und Gott stimmte zu. Danach schuf Gott den Affen und sagte, unterhalte die Menschen, mach Affentricks und bring sie zum Lachen. Ich gebe dir eine Lebensdauer von 20 Jahren. Der Affe sagte, Affentricks hin und her und das für 20 Jahre? Ich denke nicht. Hund, gab dir 10 zurück, lass mich doch das auch tun, okay? Und Gott stimmte wieder zu. Als nächstes erschuf Gott den Ochsen. Du, Ochse, gehst aufs Feld und du musst den ganzen Tag unter der heißen Sonne hin und her malochen, damit die anderen etwas zu essen haben. Ich gebe dir eine Lebensdauer von 60 Jahren. Der Ochse sagte, oh, das ist ein ziemlich hartes Leben, dass du von mir 60 Jahre lang erwartest. Gib mir doch 20 und ich gebe dir die anderen 40 zurück. Und Gott stimmte erneut zu. Zuletzt schuf Gott den Mann. Er sagte, iss, schlaf, spiele, heirate und genieß dein Leben. Ich gebe dir 20 Jahre. Der Mann sagte, was? Nur 20 Jahre? Ich nehme meine 20 gerne und die 40, die der Ochse zurückgab und die 10, die der Affe zurückgab und die 10, die der Hund zurückgab, das macht 80. Okay? Und Gott sagte, der Deal steht. Und so essen, schlafen, spielen und genießen die Männer die ersten 20 Jahre. Die nächsten 40 Jahre schuften wir unter der Sonne, um unsere Familie zu unterstützen. Die nächsten 10 Jahre machen wir Affentricks, um die Enkelkinder zu unterhalten. Und die letzten 10 Jahre sitzen wir auf der Veranda und bellen jeden an, der vorbeikommt. In dieser Darlegung hat es viele Lebenswahrheiten. Aber wir fragen uns, rund 40 Jahre mal lochen und den Rest des Lebens dieses und jenes rumhängen, war's das schon? Nun, wenn wir knapp 200 Jahre zurückblicken, da sah die Beschäftigung des Mannes ganz anders aus. Aus dem historischen Lexikon der Schweiz entnimmt man zum Beispiel Folgendes. Das Glarner Gesetz von 1948 ließ für Erwachsene in Spinnereien maximal 15 Stunden inklusive Mittagsstunde zu und galt als europäische Pionierleistung auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes. In den wichtigsten Industrien des Kantons Zürich registrierte man 1855 einen 13- bis 15-Stunden Tag. Und dann einen entscheidenden Schritt machte 1877 das eidgenössische Fabrikgesetz mit dem 11 Stunden beziehungsweise am Samstag nur 10 Stunden Tag. Das macht eine 65 Stunden Woche, so viel zu dem Gedanken, es war früher alles besser. Erst vor 71 Jahren, im Jahre 1948, wurde dann in der Schweiz die AHV mit dem Pensionsalter 65 eingeführt, schön gleichberechtigt, damals übrigens für Männer und für Frauen, so nebenbei gesagt. Nun, bis dahin arbeitete man so lange, wie man eben konnte und die Kraft vorhanden war. Also vom jugendlichen Alter bis weit über unser heutiges Pensionsalter hinaus. Für Kranke und Betagte sorgte in erster Linie die Familie oder eben die Gemeinde, die Kirche. Was sagt nun die Bibel zur Arbeit? Es gibt so viele Stellen über die Arbeit, ich musste mich da auf eine festlegen, 2. Thessalonicher 3, Vers 6 bis 16. 2. Thessalonicher 3, Vers 6 bis 16. Dieser Text, er passt hervorragend zum heutigen Männertag und ihr könnt da den Finger drin lassen, wir kommen dann immer wieder so zwischendurch ein wenig auf diesen Text zurück. Paulus schrieb diesen Brief in Begleitung von Silvanus und Timotheus an eine sehr junge Gemeinde, die war beunruhigt über die falschen Lehren betreffend der Wiederkunft Jesu. Und da gab es in Thessalonich Männer, die sich der baldig bevorstehenden Wiederkunft so sicher waren, dass sie aufhörten zu arbeiten. Und in diesem Textabschnitt korrigiert Paulus diese irrige Antwort, Ansicht. Nur so nebenbei ist es heute gerade umgekehrt. Manche Männer haben vor lauter Arbeit und Geld verdienen die Wiederkunft Jesu aus den Augen verloren. Nun, unser Text ist ein Männertext. Es geht um extrem beschäftigte Männer. Wir sehen das hier. Ihr wisst ja, ich fange mal vorne an. 2. Thessalonicher 3, ab Vers 6. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Ihr wisst ja selbst, wie ihr uns nachahmen sollt. Denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt, wir haben auch nicht umsonst bei jemand Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmen. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies, wenn jemand nicht arbeiten will, so solle auch nicht essen. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehört, den kennzeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss. Doch haltet ihn nicht wie einen Feind, sondern weist ihn zurecht als Bruder. Wie gesagt, es ist so ein richtiger Männertext. Extrem beschäftigte Männer werden hier im Vers 8 erwähnt. Mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet. Das Wir bezieht sich auf Paulus, auf Silvanus oder die Kurzform Silas und den Timotheus. Es geht um beschäftigte Männer. Die ganze Gemeinde, die angesprochen, wir gebieten euch aber Brüder, das hier so und so. Und dann gibt es auch unbeschäftigte Männer. Der Text vom Griechischen hat auch den Charakter von, nicht, dass sie nichts tun, sondern sie tun nichts. was wirklich Wert hat, nämlich richtige Arbeit. Sie mischen sich überall in andere Sachen rein, sie sind Wichtigtuer. Und solchen muss Einhalt geboten. Es heißt nun hier im Vers 6, dass wir uns von Brüdern zurückziehen sollen, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Es ist interessant, hier steht explizit Bruder. Das ist also ein Mann. Das scheint offensichtlich ein Männerproblem zu sein. Die Frauen mit Familie, wie wir es auch heute gehört haben von Stefan, die wo so treu ihren Familien dienen, die haben das Problem. Aber die Männer, die stehen da ganz besonders in Gefahr, abzudriften. Und deshalb dieser Text an uns Männer. Unordentlich wandeln hat nun aber nichts mit Körperpflege oder Kleidung zu tun, sondern mit dem Verrichten von ganz alltäglicher Arbeit. Das ist hier ganz klar aus dem Text ersichtlich. Nun fragen wir uns, woher nimmt sich der Paulus überhaupt diese Vollmacht zur Ermahnung? Natürlich, er war besonders berufener Apostel Jesu Christi, aber er steht mit dieser Ermahnung auf dem ganzen einheitlichen Zeugnis der Bibel. Und das ist unser erster Punkt. Woher kommt Arbeit? Gott selber wird uns auf den ersten Seiten der Bibel als Arbeiter vorgestellt. Gott ist ein Arbeiter, Gott wirkte bei der Schöpfung, das tönt edel, ja wirken, aber meint Arbeit. Gott wirkte bzw. arbeitet in der Vorsehung der Menschen, er wirkt in der Erlösung der Menschen, in der Halt der Menschen und letztendlich auch im Gericht der Menschen. Und genau dasselbe lässt sich auch über Jesus sagen. Er war bei der Schöpfung dabei und wir lesen in Johannes 5, Vers 17, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Also mein Vater arbeitet bis jetzt und ich arbeite auch. Und natürlich trifft all das auch auf den Heiligen Geist zu. Kaum verwunderlich deshalb, liebe Brüder, liebe Männer, dass der Mensch, der laut 1. Mose 1, 27 im Bild Gottes geschaffen wurde, als Arbeiter geschaffen wurde. Wir sind als Arbeiter geschaffen. Wie Malgo, der Gründer unseres Missionswerks, hat immer wieder betont, Arbeit ist des Menschen Adel. Nun, das betonte er nun nicht, um von uns Mitarbeitern noch mehr Arbeitsleistung einzufordern, sondern um uns an den Ursprung, an die Herkunft der Arbeit zu erinnern. Denn schon am Anfang bei der Schöpfung bekam das erste Menschenpaar in 1. Mose 1, 28 den Auftrag, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Erst danach brachte Gott den Menschen in den eigens für ihn geschaffenen Garten in 1. Mose 2, 15 und der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, damit er ihn bebaue und bewahre. Ein zweifacher Auftrag im Garten selber. Hier konnte er dann unter dem Schutz bleiben und in der Gemeinschaft mit seinem Schöpfer leben. Und das soll uns ja auch als Arbeiter so das Idealbild sein, dass wir in der Gemeinschaft mit ihm arbeiten, dass wir unter seinem Schutz arbeiten. Und selbstverständlich war es dort der höchste Auftrag, wie das auch manche Ausleger sehen, Gott zu dienen, Gottes Wort zu halten. Aber damit verbunden war der Auftrag zu einer uneingeschränkten, anhaltenden Entwicklung und zur gleichzeitigen Erhaltung des Gartens. Liebe Freunde, Entwicklung und Fortschritt ist nicht vom Teufel. Man hört so viele alte Geschichten, als sogar als der Regenschirm erfunden wurde, sagt man, das sei der Teufel. Der hindert ja das, was Gott da runterschickt. Als das Radio erfunden wurde und so die Eisenbahn, alles Teufelszeugs. Liebe Freunde, Entwicklung und Fortschritt ist Gottes ausdrücklicher Auftrag. Es soll weitergehen. Heute Morgen, als ich hierher gefahren bin, habe ich mir das so versinnbildlich, da vorne wird die A1 wunderbar von 2 auf 3 Spuren ausgebaut. Das ist Entwicklung und das ist genau der ursprüngliche Auftrag. Liebe Freunde, Spurverbreiterung von 2 auf 1 ist das nicht. Das ist Verhinderung. Aber seht ihr, all dies geschah noch vor dem Sündenfall. Und dieser Auftrag ist bis heute in Kraft. Und wie sehr die heutigen Menschen sich in ihrem Unabhängigkeitswahn von Gott abwenden, sehen wir darin, wie sie diese 3 ursprünglichsten Aufträgen des Schöpfers missachten. Der Mensch soll sich nicht vermehren, sondern Menschheitsentwicklung, sprich Überbevölkerung, muss eingedämmt werden. Umwelt, sprich Pflanzen- und Tierwelt, soll nicht mehr beherrscht werden vom Menschen, sondern endlich von jeglicher Unterjochung befreit werden. Wunderbar, wenn ich am Joggen bin und der Wolf kommt mir entgegen. Und der Mensch soll auch nicht mehr länger hart arbeiten, sondern endlich von seiner Arbeitslasten immer mehr erleichtert werden. Er muss ja Zeit haben, eben zum Rumhängen und sich selber verwirklichen können. Liebe Männer, Gott hat an harter und treuer Arbeit wohlgefallen. Woher weiß ich das? Jesus hat bis zu seinem 30. Lebensjahr als Zimmermann gearbeitet. Wer schon in Israel war, der weiß es, von April bis Oktober sengende Hitze und da draußen mit Holz auf dem Bau. Und beachten wir das Arbeitszeugnis, das Gott seinem Sohn gegeben hat. Gott hat ihm ein Arbeitszeugnis, als er 30 war, ausgestellt. Das lesen wir in Matthäus 3,17. Matthäus 3,17, da heißt es, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was hat er bisher getan? Er war treu und er hat hart gearbeitet. Kann Gott dieses Zeugnis auch über deinem Leben, über deinem Arbeitsleben ausstellen? Oh, das wäre wunderbar. Dass du heute im Schweiße deines Angesichts dein Brot isst, weil dein Arbeitsumfeld Dornen und Disteln trägt, das sind die Auswirkungen des Sündenfalls. Das ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Arbeit vor dem Sündenfall eingesetzt wurde. Durch den Sündenfall ist nicht die Arbeit verändert worden, sondern nur der Charakter. Die Arbeit wurde schwierig bis unerträglich. Schweiß, Dornen und Disteln. Der Sündenfall hat alle Lebensgebiete in Mitleidenschaft gezogen und bedenken wir, dass wir seither, wir alle, ich mit eingeschlossen, auch als Arbeiter nicht mehr so sind, wie wir es sein sollten. Wir denken immer nur an die Nachbarn und vom anderen Arbeitsplatz oder von dieser Abteilung. Nein, ich bin Teil von dem. Wir sind alle nicht mehr so, wie wir sein sollten. In diesem gefallenen Arbeitsumfeld. Und was vielen heute zu schaffen macht, was ist das? Ein Wort, Burnout, das ist dann die Folge von dem? Stress. Stress. Überall nur Stress, Stress, Stress. Und daraus kann dann das, was der Bruder gesagt hat, entstehen. Wir arbeiten immer weniger. Aber was bedeutet das? Es muss ja die gleiche Menge oder noch die größere getan werden. Das heißt, dieses vermeintlich Wunderbare wird immer schwieriger. Stress, Stress. Immer mehr in weniger Zeit. Und dazu gezählt sich dann Überforderung, Ausnutzung, Mobbing und dann mit den körperlichen Auswirkungen, Burnout und anderes. Was passiert mit dem Körper, wenn wir Stress haben? An den Nerven wird der Botenstoff Acetylcholin ausgeschüttet. Und wisst ihr, für was der zuständig ist? Genauso, wie es die Bibel sagt. Das ist das Produkt. Wir haben zwar jetzt die heute, ich denke, die wenigsten von uns sind Landarbeiter oder wie unser lieber Bauer da vorne, wo noch wirklich von körperlicher Arbeit her schwitzen, aber die meisten sitzen irgendwie so oder machen so zwischendurch. Und ja, Stress, dem Fluch wird dadurch nicht ausgewichen, er verlagert sich nur und der Stress wirkt genau das. Die Nervenzellen produzieren Schweiß und die Bibel hat eben doch recht. Paulus war sich als Zeltmacher für harte Arbeit nicht zu schade. Hier in unserem Text in 2. Thessalonicher 2, 3, Vers 8 betont er das. Mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet. Mühe und Anstrengung, Mühe. Es hat ihn etwas gekostet. Und das Interessante ist, er hat diesen Arbeitsfluch nicht weggebetet. Herr, nimm das jetzt weg. Du weißt, wie das stressig ist. Und nimm doch den Chef weg. Oder dass der Auftrag nicht zustande kommt und ich dadurch ein bisschen mehr Luft habe. Er hat den Auftragsfluch nicht weggebetet. Er hat sich den Arbeitsfluch nicht weggebetet. Er hat sich ihm gestellt. Er hat Ja zum Leben gesagt. Er hat Ja zu seiner beruflichen Situation gesagt. Und auf diese Weise hat er dann mit Gottes Hilfe außergewöhnliche Leistungen erbracht. Mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet. Heute würde man dem eigentlich sagen, schon fast ein wenig Workaholic, oder? Aber wir sehen, dass dieser Mann voll des Geistes war. Und aus dem Vers 9 wissen wir auch, warum er so gearbeitet hat. Da heißt es, um uns ein Vorbild zu geben, damit wir ihn nachahmen. Es ist interessant, im Griechischen und, glaube ich, auch die Elberfelder Bibel, die bringt das richtig, wird zuerst die Nacht erwähnt. Wir haben Nacht und Tag gearbeitet. Warum wird das so betont? Ich denke, es liegt daran, dass eben sein Tag schon in der Nacht begann, nämlich am Morgen früh, als es noch dunkel war, und dann kam dann der Tag. Also ein Frühaufsteher, ein tüchtiger Arbeiter, der im Auftrag Jesu uns ein wunderbares Vorbild abgibt. Selbstverständlich geht nun aber Paulus nicht davon aus, dass alle arbeiten können. Ja, es gibt Geschwister, Brüder, Männer, die haben schwere körperliche Nöte oder andere Nöte, denen ist Arbeit verunmöglicht. Paulus weiß das und deshalb geht er hier in dem Vers 10, präzisiert er, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Also, wer muss arbeiten? Jeder, der kann. Jeder, der kann. Und zwar unabhängig von den Umständen, unabhängig vom Alter. Wir sollen arbeiten. Wir sollen arbeiten. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Soll er nicht den anderen zur Last fallen. Mit anderen Worten, einer, der arbeiten kann, aber nicht will, der soll auch nicht unterstützt werden. Und Paulus ist ziemlich krass, würden wir sagen. Im Vers 14 geht er noch einen Schritt weiter und fordert gegenüber diesen Faulenzern, gegen diesen Wichtigtuer, die sich daneben überall einmischen, alle verrückt machen, einen Schritt weiter und fordert, den kennzeichnet und habt keinen Umgang mit ihm. Warum? Damit er sich schämen muss. Nicht, weil das sich kulturell nicht gehört, dass man nicht arbeitet, sondern weil es der ausdrückliche, ursprünglichste Auftrag ist, dass wir als Männer arbeiten. Und wenn wir arbeiten, liebe Brüder, liebe Männer, und leben, wie es dem Herrn gefällt, dann versichert er uns schließlich einen wunderbaren Beistand in Jesaja 64, Vers 3. Da heißt es nämlich, denn von Ewigkeit her hat man nie gehört, nie vernommen, hat kein Auge es gesehen, dass außer dir ein Gott tätig war für die, welche auf ihn harren. Also dieses Wort, welche auf ihn harren, das ist ja nicht nur ein Warten und ein Ausschalten, sondern ein gesamtheitliches Leben in der Nachfolge Jesu. Und für solche ist Gott ganz besonders tätig. Er arbeitet, er steht für die ein. Hier, Jesaja 64, Vers 3, haben wir die wunderbare Verheißung dazu. Nun stellt sich uns eine zweite Frage. Ich habe nur zwei Punkte. Woher die Arbeit kommt und wofür die Arbeit ist. Ziel und Motivation der Arbeit. Wofür arbeiten wir? Geld und Wohlstand, Ehre, Karriere und Macht. Die wohl beste Antwort auf diese Frage gibt uns Paulus in Kolosser 3, Vers 22 bis 24. Es gibt noch eine Parallelstelle in Epheser 6, aber die ist so aussagekräftig. Hier Kolosser 3, hier geht es um Knechte. Heute würde man sagen Angestellte oder schöne Mitarbeiter. Kolosser 3, 22, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herrn in allen Dingen. In allen Dingen. Nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solcher, die Gott fürchten. Und nun kommt's. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem. Alles ist für den Herrn, alles. Natürlich bin ich meinem Vorgesetzten, meinem Chef verantwortlich. Und das ist wichtig. Die Bibel betont das auch an anderen Stellen, dass wir auch sogar unseren gläubigen Chefs umso lieber dienen, weil sie Brüder sind, aber sie nicht geringschätzen und sagen, du bist genauso Bruder wie ich, also du kannst mir gar nichts sagen und so weiter. Kennen wir ja alles aus dem Alltag, oder? Aber die Bibel hat da eine klare Struktur. Wir sollen unseren Herren, unseren Chefs dienen, nicht mit Augendienerei, sondern in Einfalt des Herzens. Von Einfalt des Herzens, von ganzem Herzen, mit aller Kraft. Denn ihr dient Christus dem Herrn. Alles, alles, was du tust, ist letztendlich für den Herrn. Diese Bibelstelle zeigt, dass alle Arbeit, die du tust, wenn du sie von Herzen im Aufblick mit dem Herrn tust, für Christus getan werden soll. Und zwar unabhängig, in welchem Lebensbereich, in welchem Arbeitsbereich, zu welcher Zeit du arbeitest. Ob am Morgen, als Frühschicht, Spätschicht, du bist im Garten oder auf dem Bau, du bist im Büro oder im Technikraum oder hinter dem Steuerrad. Du sollst arbeiten und die Arbeit dient dem, du dienst damit dem Herrn. Und zwar warum? Warum dienst du damit dem Herrn? Sagen wir jetzt das Beispiel Lastwagenchauffeur. Du bringst gute Waren in die Migros, damit am Montag wieder alles parat ist. Und damit förderst du die Nahrungskette und so weiter, dass dann eben die Hausfrau, die liebe Ehefrau, wie wir sie gehört haben, dann am Montagmorgen wieder frisches Zeugs einkaufen kann, dass der Mann am Abend nach der harten Arbeit wieder gestärkt werden kann mit einem feinen Abendessen. Das nur ganz minimal ausgedrückt, um was es geht. Die Arbeit ist letztendlich für Christus. Und das ist der ursprüngliche Auftrag, erhalten und bewahren. Hier geht es um Bewahren. Ja, der Körper muss ja irgendwie bewahrt werden durch eben gute Speise. Nun ist es so, während harte Arbeit im jüdischen Kultur des Alten Testaments hoch angesehen war, wurde sie in der griechischen Kultur verachtet. Der Platon und Aristoteles, die forderten ein sogenanntes zweischichtiges Konzept von Arbeit. Die Mehrheit der Menschen sollte die schwere Arbeit leisten, malochen, damit die Minderheit, zu der sie gehörten, sich höheren Berufungen und Beschäftigungen widmen könnten, so wie der Kunst, der Philosophie und der Politik. Diese Einstellung wurde Jahrhunderte später dann auch von der jungen Kirche übernommen und erst eigentlich richtig durch die Reformation korrigiert. Luther wurde nicht müde zu betonen, dass man aus Gottes Sicht, und er hat das sehr krass ausgedrückt, dass man aus Gottes Sicht die Arbeit eines Pastors nicht von derjenigen eines Bauern unterscheiden dürfe. Aus Gottes Sicht. Natürlich gibt es Unterschiede, aber aus Gottes Sicht ist es eine Arbeit, die für den Herrn getan wird. Und da gibt es dann eben keinen Unterschied zwischen hoher und niedriger Arbeit, zwischen geistlicher Arbeit und profaner weltlichen Arbeit. Alles, liebe Brüder, nehmen wir das mit. Wo du auch am Montag wieder hinstehst, an welcher Werkbank oder hinter welches Pult oder an welchen Schalter. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Klar sind wir als Arbeitnehmer unserem Arbeitgeber verpflichtet, die geforderte Leistung zu bringen. Einige arbeiten ja auch sehr hart, um ihr Karriereziel zu erreichen. Aber eigentlich ist das in der Welt nicht unbedingt etwas Besonderes, wenn einer arbeitet, damit er eben Erfolg hat. Paulus ermutigt uns hier, nicht nur dann hart zu arbeiten, wenn es der Chef sieht und honoriert. Und das ist der Unterschied, wie wir als Christen am Arbeitsplatz dienen. Paulus ermutigt uns, auch dann hart und treu und zuverlässig zu sein, wenn der Chef nicht da ist. Kommt mir gerade in den Sinn, der Jonathan ist nächste Woche weg. Und wenn der Chef mal deine Leistung nicht honoriert, wenn er sie sogar ignoriert, arbeiten wir dann immer noch hart und sind treu und zuverlässig? Wisst ihr, ich sag's jetzt mal salopp, der Chef im Himmel, er sieht's, denn ihr dient Christus. Letztendlich erkennen auch deine Arbeitskollegen nicht an deinen Worten, sondern an der Art und Weise, wie du die Arbeit verrichtest, wem du tatsächlich dienst. Ich kenne einen amerikanischen Elitesoldaten von den Marines. Der hat auf den Philippinen auf einem Luftwaffenstützpunkt gearbeitet und er hat sich dann in dieser Zeit bekehrt und hat dann seinen Dienst eben treu tun wollen, so wie es hier auch heißt. Und da kam der Kommandant dieser Einheit zu ihm und hat gesehen, du, ich habe gesehen, wie du in der sengenden Hitze an diesem Flugzeug dieses und jenes repariert hast. Und die anderen saßen alle im Hangar und haben Karten gespielt. Warum machst du das? Und dann hat er wunderbar Zeugnis geben können. Wir dienen Christus und auch dann, wenn es niemand sieht, liebe Freunde, das braucht dann mehr Überwinderkraft und vor allem, dass man dran bleibt. Ja, das kostet dann was. Halten wir uns das vor Augen. Wir dienen Christus und wir werden dafür auch belohnt. Dass du durch diese Art und Weise des Dienens Gott Ehre bringst, sagt uns auch eine andere Stelle aus dem Titusbrief, Kapitel 2, Vers 9 bis 10. Da geht es wieder um die Knechte, also um Mitarbeiter. Die Knechte ermahne ich, dass sie sich ihren eigenen Herrn unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, sondern alle Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Wir sollen nichts entwenden, also auch die Zeit sollen wir nicht entwenden, die Gegenstände sowieso nicht. Und wenn wir so dienen, machen wir Gott Ehre. Ich kenne einen Bruder, der hat einen guten Job, gut bezahlten Job gehabt, aber der war die meiste Zeit, war der unterbeschäftigt. Der saß an seinem Arbeitsplatz und hatte einfach keine Arbeit. Und er sagte das seinem Vorgesetzten, er sagte es dann dem Chef und die haben nicht reagiert und so weiter. Wisst ihr, was der Bruder gemacht hat? Bis dahin hat er Zeit im Internet verbracht und alles. Hat er ja keine Arbeit. Chef, ich hänge rum, gib mir Arbeit. Es geschah nichts. Wisst ihr, was der Bruder gemacht hat? Er hat die Stelle gekündigt. Die gut bezahlte, sichere Stelle hat er gekündigt, weil er gesagt hat, ich kann das mit dieser Kolosserbriefstelle nicht übereinbringen. Rumhängen ist keine Arbeit. Und Gott hat diesen Schritt aus der sicheren Umgebung in die Unsicherheit über die Maßen gesegnet und ihn weitergeführt. Jemand hat einmal gesagt, ich zeige euch das Zitat von Paul M. Curtis: Christsein bei der Arbeit bedeutet, dass ich sie nach Gottes Maßstab erledige und meine Beziehung zu Gott in jedem Detail meiner Arbeitsweise und meines Umgangs mit Menschen erkennbar zu machen. Schön, schön definiert, was Christsein bei der Arbeit bedeutet. Sind wir solche Arbeiter, liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Männer? Wenn wir Arbeit so verrichten, dann verheißt uns Gott noch etwas anderes, das auch bei manchen nicht der Fall ist. Er schenkt uns Befriedigung bei der Arbeit. Liebe Männer, wenn die Arbeit von Gott ist, wenn die Arbeit für Gott ist, dann kann auch die Freude an der Arbeit nicht von ihm getrennt werden. Die Freude an der Arbeit, sagt Paul Curtis an anderer Stelle, die Freude an der Arbeit und damit Gutes zu tun, haben weder mit hohem Gehalt, noch mit hoher Position, noch mit vielen Ferientagen zu tun. Die Freude an der Arbeit und die Gewissheit, damit Gutes zu tun, sind eine Gabe Gottes. Ist eine Gabe, ein Geschenk Gottes? Woher weiß ich das? Woher schreibt das der Paul Curtis? Der Salomo, einer der beschäftigsten Männer aller Zeiten, das heißt ja von ihm, ich habe mehr Unternehmungen als alle, die vor mir waren, getan. In Prediger 3,12 sagt er, ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes genießen in seinem Leben, Vers 13. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt, bei all seiner Mühe, bei aller Arbeit, so ist das auch eine Gabe Gottes. Ich frage es mal ganz persönlich, wann hast du das letzte Mal dem Herrn gedankt, dass du arbeiten kannst? Wann hast du dem Herrn das letzte Mal gedankt für deine Arbeitsstelle, für deine Arbeitskollegen und dass er dir dabei auch noch Freude und Erfüllung schenkt? Und zwar unabhängig von diesen Dingen, die gerade erwähnt wurden. Liebe Freunde, lasst uns, egal in welchem Alter wir stehen, egal mit welchen Fähigkeiten und Gaben Gott dich ausgestattet hat, lasst uns Gott ehren und verherrlichen durch Arbeit. Und lasst es nicht zu, dass ihr eure eigene Arbeit geringschätzt. Ich meine, klar hat der Herr Jesus gesagt, wenn ihr alles getan habt, was ich euch aufgetragen habe zu tun, so sollt ihr sprechen, ihr seid unnütze Knechte. Da geht es ja nur darum, zu meinen, wir haben ein tolles Werk vollbracht. Aber die Arbeit als solche ist für den Herrn und die sollst du nicht geringschätzen, sondern dankbar aus seinen Händen nehmen und dankbar wieder zurückgeben. Mit Freude dem Herrn dienen. Lieber Bruder, wenn du in Pension gehst, hast du bis zu diesem Zeitpunkt schätzungsweise 90.000 Stunden gearbeitet. 90.000 Stunden gearbeitet. Wisst ihr, wie lange ihr in der Gemeinde wart bis zu dieser Zeit? Schätzungsweise 5.000 Stunden. Verhältnis 18:1. Was ist denn viel wichtiger? Die heiligen Momente am Sonntagmorgen? Oder der harte Montagmorgen? Ja, ich tue es dann irgendwie überspitzt darlegen. 90.000 Stunden? Ja, und ist der Herr dann nicht da? Ist er nur in diesen schönen, wunderbaren, andächtigen, im kühlen Raum? Diese Atmosphäre, diese Herrlichkeit, diese Lieder, oh, der Herr ist mir so nah. Und am Montagmorgen und am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag und am Freitag. Die Bibel geht übrigens von einer 6-Tage-Woche aus. Entschuldigung, also ich danke Joni, dass wir nur 5 haben, gell? Ja, 6 Tage sollst du arbeiten.
Und die meisten arbeiten ja nur 5.
Mach aus diesen vielen Arbeitsstunden mit Gottes Hilfe auch einen Gottesdienst aus diesen 90.000.
Denn ihr dient Christus, dem Herrn.
Freude und Erfüllung ist eine Gabe Gottes. Ihr dient Christus, dem Herrn. Nun kannst du aber nicht alles machen. Es gibt Menschen, die rennen rum vom Morgen bis am Abend. Jede Möglichkeit, alles. Aber wir können nicht alles machen. Wir können nicht alles machen. Das ist so ein wichtiger Punkt. Jemand hat für schwer beschäftigte Menschen einmal gesagt, denke dran, es gibt nur einen Retter dieser Welt und der bist nicht du.
Ja, manche sind so beschäftigt, man könnte meinen, sie allein seien's.
Und ich bin's auch nicht.
Nimm deshalb einen weiteren Ratschlag von Salomo an in Prediger 9, Vers 10.
Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft.
Der alte Luther hat gesagt, alles, was dir vor Händen kommt zu tun, das tue frisch.
Frisch.
Wir sollen uns also auf das, was vor Händen ist, das, was naheliegend ist, das sollen wir tun. Nicht in die Ferne schweifen, sondern das, was jetzt angesagt ist, das, was, wie man das heute so schön sagt, was jetzt dran ist, das tun. Das bedeutet, konzentriere dich mit all deiner Kraft, wie es hier der sagt, mit deiner ganzen Kraft auf das, was heute, was jetzt, was konkret vor deinen Händen ist, das sollst du tun. Das Internet, denke ich, ist einer der schlimmsten Zeitfresser aller Zeiten. Ablenkungsmöglichkeiten hin und her und ich bin davon auch nicht immun. Da kriegt man eine E-Mail mit einem interessanten Text und dann noch mit einem Link und zack, schon ist man auf YouTube.
Ja, wir kennen das alle. Deshalb sagt Paulus an anderer Stelle im Epheserbrief Kapitel 5, Vers 16, kaufet die Zeit aus.
Kaufet die Zeit aus. Das heißt, das Ausnützen der gottgegebenen Zeit hat einen Preis.
Hat einen Preis.
Es kostet uns etwas zu überwinden, zu dran zu bleiben mit dem, was jetzt da vor Händen ist und nicht dem, was in Washington oder sonst wo passiert.
Das ist natürlich immer spannender, oder?
Es kostet uns etwas, dran zu bleiben, Prioritäten zu setzen oder wie das der Norbert heute Morgen so, ach so wunderbar praktisch dargelegt hat, diszipliniert zu arbeiten. Oder ein Punkt, der hieß, glaube ich, klare Zielvorgaben zu haben, oder?
Klare Zielvorgaben.
Ja, was ist denn das, die klare Zielvorgabe?
Das, was der Chef sagt und das, was nachher dann kommt.
Mach's, mach's. Auf diese Weise, wenn du konzentriert arbeitest, dann kannst du nämlich dann auch am Abend rechtzeitig Feierabend machen, weil du deine Zeit, die richtig und passend wäre für das, was du tun musst, nicht vertrödelt hast.
Die Aufgaben werden rechtzeitig abgeschlossen bis zum Arbeitsschluss.
Nun, eine wichtige Ergänzung. Ich meine, diese Themen von der Disziplin, von der Ehe und jetzt von der Beschäftigung, die Brüder haben es gesagt, man könnte eine Woche über das Thema reden. Deshalb nur so ausschnittsweise einige Gedanken. Aber es ist ein wichtiger Gedanke zu verstehen, dass Gott von dir keine masochistische Einstellung erwartet.
Dass du dich wirklich zu Tode kramst, das ist nicht gemeint.
Und woher weiß ich das?
Der große Arbeiter hat es uns vorgemacht.
Er hat geruht. Am 7. Tage.
Liebe Freunde, du brauchst Schlaf, ich brauche Schlaf.
Gott braucht das nicht.
Wir brauchen Schlaf. Und du und ich, wir brauchen diesen Ruhetag.
Ob das jetzt der Samstag, der Sonntag oder welcher Tag auch immer sein möge. Aber dieses Prinzip, das wir vor dem Sündenfall sehen, ist einzuhalten.
Der Mensch hat von Gott einen Ruhetag verordnet bekommen.
Von eben der harten, schweißtreibenden Arbeit.
Und zwar eben nicht zum einengenden Gesetz, sondern als erholsames Geschenk vom Schöpfer, vom Erfinder selber. Oder, wie man es heute so schön sagt, damit die Batterien endlich wieder aufgeladen werden. Dafür ist der Tag da. Aber wir verplanen ihn und machen noch mehr Programm als an den anderen Tagen. Nimm den Ruhetag. Zudem erkennen wir aus dem Alten Testament noch etwas. Ein anderes göttlich verordnetes Erholungsprinzip. Durch die damalige obligatorische Teilnahme an den drei großen jüdischen Festen gewährte er den Männern, also die Männer mussten kommen und die Frauen konnten, aber wenn sie zum Beispiel geboren haben oder anders, dann durften sie auch zu Hause bleiben. Aber die Männer, die eben so hart arbeiten, die Frauen arbeiten übrigens häufig treuer und noch härter, aber das ist ein anderes Thema, geht ja um uns Männer. Gott gewährte den Männern des Volkes Israel im Minimum einen Monat Arbeitsabwesenheit. Heute sagen wir dem Ferien, und zwar verteilt über das ganze Jahr. Pessach, März, April, das Shavuot, das Erntedankfest, Mai, Juni, und dann im Herbst wieder Sukkot, Laubhüttenfest, September oder Oktober. Lieber Freund, du handelst nicht biblisch und schon gar nicht weise, wenn du den einen göttlich verordneten Ruhetag pro Woche missachtet und meinst, auf Ferien verzichten zu können. Das ist nicht biblisch und nicht weise. Ich bin heute so schön braun. Nicht, weil wir keine Arbeit haben im Missionswerk, weil der Jonathan uns Hitze freigegeben hat, sondern weil ich gerade mit meiner Frau aus Griechenland von den Ferien zurückgekommen bin. Nimm die Ferien, das ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk Gottes für dich. Ja, ich komme zum Schluss. Vielleicht noch ein, ja, vielleicht für den einen oder anderen nicht ganz so einfachen Gedanken, aber ich möchte ihn doch sagen, weil er mir wirklich auf dem Herzen liegt. Ein persönlicher Gedanke zum sogenannten Willen Gottes über dem Arbeitsplatz wechseln. So manch eine neue Stellenangebot öffnet dem beschäftigten Mann verlockende neue Perspektiven und ja, neue Aufstiegsmöglichkeiten, neue Entlöhnung, Karriere und so weiter. Aber wenn deine Frau, deine Familie dich dadurch noch weniger sieht und wenn dir dadurch manche Gemeindeaktivität verunmöglicht wird, nicht kurzfristig mal für 2 Monate, sondern langfristig, dann wage ich zu behaupten, dass diese neue Stelle nicht dem Willen Gottes entspricht. Ja, ich komme zum Schluss. Trotz Endzeit und großer Erwartung auf die baldige Wiederkunft Jesu soll jeder von uns arbeiten. Arbeiten an dem Platz, an dem Gott uns hingestellt hat, arbeiten entsprechend unseren Möglichkeiten. Gerade dies zeigt ja dieser Zusammenhang in diesem hochprophetischen, endzeitlichen 2. Thessalonicher Brief. Für einen Christen gibt es letztendlich keine größere Arbeitsmotivation, als alle Arbeit für den Herrn zu tun, weil ihr vom Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet. Und im Gegensatz zu allen heutigen Trends ermutigt Paulus hier in unserem Ausgangstext in 2. Thessalonicher 3, Vers 12 zu stiller Arbeit. Keine Show, kein Aufsehen, keine Beachtung. Nein, einfach treu, zuverlässig, hart arbeiten an dem Platz, wo Gott dich hingestellt hat. Und dann bekommen wir die Ermutigung, Vers 13, ihr aber Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Das ist nicht allgemein Gutes, aus dem Konzept geht es um Arbeit. Werdet nicht müde, liebe Brüder, zu arbeiten, Gutes zu tun, heißt den Auftrag Gottes zum Bebauen und Bewahren auszuführen. Und dieser Auftrag ist nicht an das AHV-Alter gebunden. Wir haben immer mehr ältere Geschwister, die kommen einmal in der Woche hier in die Zionshalle, in Mitternachtshof, helfen uns ganz praktisch beim Versand der Zeitschriften. Die machen das, die machen was, die arbeiten entsprechend ihren Möglichkeiten und zeitlichen Rahmenbedingungen. In welcher Arbeitssituation du auch gerade steckst, mit wie viel Arbeitsdruck du aktuell umgehen musst, wie viel Arbeitsunsicherheit du vielleicht auch zurzeit ertragen musst, setz dein Vertrauen allein auf den Herrn aller Herren, den Herrn der Arbeit. den Herrn Jesus Christus. Und es ist wohl nicht umsonst, dass gleich im nächsten Vers an unseren Arbeitsbrüdertext ein Segensgruß mit starker Ermutigung für den beschäftigten Mann folgt. 2. Thessalonicher 3, 16, und damit schließe ich. Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Der Herr sei mit euch allen. Amen.
Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns in allem vorangegangen bist und durch dein Wort uns Klarheit gibst, woher die Arbeit kommt und wofür sie ist. Hilf uns, treue Arbeiter zu sein, auch wenn es niemand registriert. Hilf uns, ehrliche, gute, fleißige Arbeiter zu sein, damit du verherrlicht wirst. Und ja, du kannst es schenken, dass wir dann dadurch auch ein Zeugnis und ein Segen sein dürfen an diesen Orten, an denen du uns hingestellt hast. Gib uns Mut zur Arbeit, Mut zum Durchhalten, zur Ehre deines Namens. Amen. Amen.